Deutschland-Podcast.
Heute haben wir einen richtig tollen Gast da, Schauspieler Antoine Monot, der uns als Kommissar Behringer in der beliebten RTL-Krimireihe Behringer und die Toten, ein Bamberg-Krimi, begeistert. Nach dem großen Erfolg der ersten beiden Filme geht's nun mit zwei neuen Fällen weiter. Am Start sind die Filme mit den Titeln Antonius Feuer und Romeo am 18.03. und am 25.03. jeweils um 20.15 Uhr. Außerdem, wie bereitet sich Antoine Monot auf die Rolle des Behringer vor? Hat ihn Bamberg gefesselt und warum trägt er eigentlich Bart? All das und noch viel mehr hört ihr hier im RTL Deutschland Podcast. Ich bin Leila Kasak aus der RTL Kommunikation. Lehnt euch zurück und lasst euch von Antoine in die Filmwelt entführen. Wir haben ja jetzt den Kommissar Behringer bald wieder am Start. Am 18.03. geht es los mit dem ersten neuen Film, Antonius Feuer. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, ohne zu viel zu verraten, was die Zuschauer und die Zuschauerinnen da erwartet.
Ich möchte es mit den Worten unserer Serienschöpferin, Autorin und Produzentin Berit Waldig sagen: Es ist Popcorn-Krimi. Ich habe mir den Film angeschaut und es macht wirklich Spaß, ihn zu gucken. Man kann mitfiebern, man kommt in den Fall rein. Es gibt ein schönes Figurenensemble, bestehend aus der Jessica Ginkel, dem Jonas Laux, natürlich der Cosima Henman, Oscar Neymar, der mitspielt. Also das ist ein schönes Figurenensemble und es macht Spaß, da zuzuschauen und mitzurätseln. Und einfach in diese freundliche, interessante Krimi-Welt einzutauchen.
Der Titel ist ja Antonius Feuer. Weißt du, was bedeutet das? Das klingt so ein bisschen religiös irgendwie, oder?
Ja, hat mit Religion nicht viel zu tun. Das Antonius Feuer war eine Krankheit, die schon sehr lange her, die es gab, ausgelöst durch Getreide, ich vereinfache es jetzt, und die hat zu einem Ausschlag geführt, es hat fürchterlich gejuckt auf der Haut, deswegen Antonius Feuer, weil es so gebrannt hat.
Ah, okay, interessant, habe ich auch vorher noch nie gehört, ehrlich gesagt.
Was man nicht alles bei RTL lernen kann, ja, auch beim Behringer. Ja.
Gerade beim Behringer.
So schaut's aus. So, jetzt sprechen wir eine Sprache.
Freust du dich denn, wieder in diese Rolle zu schlüpfen?
Sehr. Also der Behringer macht wirklich ganz, ganz große Freude zu spielen. Das ist ein Projekt, was ich mit meiner Frau Stefanie Sick, die Moderatorin ist, und wir beide kennen uns jetzt seit, so lange sind wir noch nicht zusammen, aber wir kennen uns jetzt seit 27 Jahren. Und wir haben vor ungefähr 7 Jahren dieses Projekt angestoßen und sind damit zu Red Seven gegangen und zu Berit Walch. Und Berit hat dann aus dieser Idee ja diesen ganz eigenen Behringer-Kosmos geschaffen und hat es auch geschafft, diese Rolle auf mich zuzuschreiben. Und was auch ganz interessant war, letztes Jahr nach den ersten beiden hat sie das nicht nur auf mich, auf uns alle, ja, die damit spielen und wiederkehrende Rollen haben, hat sie dann noch mehr die Rollen auf uns zuschreiben können. Und das ist ein großes Geschenk, dass wir da eine Kreative und Produzentin haben, die da so nah an dem Stoff ist, an den Figuren ist und das auch auf uns zuschneidern kann. Das ist natürlich ein irres Geschenk. Das bekommt man als Schauspieler nicht oft und umso mehr genieße ich es hier. Und Berit trifft auch einfach die Figur, die ich spielen möchte und spielen will, mit der Faust aufs Auge oder mit dem Nagel auf den Kopf. Das war so lustig. Ich habe jetzt gerade Dschungel geschaut und die haben permanent die Sprichwörter durcheinander gebracht. Und jetzt geht es mir gerade genauso. Die trifft den Nagel auf den Kopf Und was den Behringer betrifft, und das macht wirklich eine irre Freude zu spielen.
Das merkt man, das hat man auch bei den ersten beiden Filmen auch schon extrem gemerkt. Also das, der Behringer nimmt ein, also eben auch da die KollegInnen, die nehmen einen ja komplett mit und man denkt, das ist wirklich die Realität. Also es ist so realitätsnah, finde ich, also so empfinde ich das zumindest, dass ich jetzt echt extrem auf die neuen Filme gespannt bin. Auch werden wir denn, weil ja der Behringer ist ja auch ein extremer Familienmensch, ne? Familie ist ihm ja sehr wichtig. Und was für Facetten werden wir denn jetzt wohl in den neuen Filmen an ihm auch kennenlernen? Oder gibt es da irgendwie eine Weiterentwicklung auch in der Richtung? Zeigt er nochmal so eine ganz andere Seite von sich?
Ja, die Figur ist nochmal anders geworden. Also das ist dieselbe Rolle, das ist der gleiche Behringer, aber der hat sich nochmal weiterentwickelt. Weil nicht nur auf der Schreibseite wurde die Rolle natürlich weiterentwickelt, sondern auch ich habe mir die ersten Filme angeschaut und habe gesehen, oh, das und das muss ich noch ändern oder da möchte ich nochmal woanders hin mit der Rolle. Und dadurch hat sich da natürlich auch nochmal sehr viel getan. Dann war es dieses Jahr auch so, dass wir zwei Filme wieder gedreht haben, wie auch letztes Jahr. Dieses Jahr haben wir aber diese beiden Filme parallel gedreht. Das heißt, wir hatten einen Regisseur, den Alex Costea, der beide Filme gemacht hat. Letztes Jahr hatten wir einen Film, einen Regisseur, dann eine kurze Pause, zweiter Film, zweiter Regisseur. Und das ist natürlich hier auch nochmal spannend, weil dadurch beide Filme nochmal, obwohl sie sehr unterschiedlich sind, aber nochmal aus einem Guss stammen und wir auch in der Zusammenarbeit uns natürlich nicht kurz vor Dreh vom zweiten Film dann wieder neu alle miteinander finden mussten.
Man unterschätzt ihn ja, oder man hat ihn zumindest in den ersten beiden Filmen, habe ich immer so ein bisschen so aufgegriffen, man unterschätzt ihn ja auch ein Stück weit. Und dann er ist ja ein total gerissener Hund, nicht? Also seine Aufklärungsrate liegt bei 100%. Das ist auch so eine Figur, finde ich, die du jetzt in der Form so in der Filmlandschaft so auch nicht so oft triffst.
Das stimmt, oder? Ja, das stimmt. Es macht total Spaß, eine Figur zu spielen, die unterschätzt wird. Und also es macht natürlich auch total Spaß, wenn du so einen Blender spielen kannst, der immer überschätzt wird, ne? Und aber als Kommissar ist es natürlich toll, wenn du unterschätzt wirst, weil du von hinten kommen kannst. Du kannst nochmal ums Eck kommen. Du kannst die Leute überraschen. Und unterschätzt werden ist auch etwas, das kenne ich auch aus meinem privaten Leben, dass das durchaus so ist. Ich werde auch immer mal wieder unterschätzt und habe aber gemerkt über die Jahre, dass das von Vorteil sein kann.
In welchen Bereichen hast du das so bei dir festgestellt?
Ja, dass man im Geschäftlichen, dass man vielleicht denkt, ach ja, den können wir, weiß ich nicht, den müssen wir jetzt, ich sag mal, ich vereinfache das mal, den müssen wir jetzt nicht so ernst nehmen. Und dann hat man aber mit den Jahren oder mit der Zeit dann oder den Projekten immer wieder festgestellt, ja doch, wäre vielleicht schon ganz gut, wenn wir den ernst nehmen. Gab dann immer so kleine Überraschungsmomente meinerseits, die ich dann machen konnte. Das ist eigentlich ganz gut. Das macht Spaß und das macht Sinn.
Also spielst du damit auch gerne?
Ich muss damit spielen, aber ich muss damit umgehen, weil wenn ich merke, jemand unterschätzt mich, dann bleibt mir ja gar nichts anderes übrig, als einfach das hinzunehmen und die Person versuchen, hinten raus zu überraschen. Ne? Weil wenn man sich jetzt hinstellen soll, also ich merke doch, du unterschätzt mich, das ist ja zum Scheitern verurteilt. Ne? Also, ja, und verstehe. Genauso macht es ja auch der Behringer. Der wird ja auch gerne mal für Reinigungspersonal gehalten oder für ein Lehrer, da sagt er ja auch, mir ist schon Schlimmeres passiert, als für einen Lehrer gehalten zu werden. Also er geht damit gut um und vielleicht als Kommissar auch eine ganz gute Eigenschaft, wenn man irgendwo untertauchen kann und nicht auffällt, weil man für den Putzmann gehalten wird, weil man für einfach ganz normalen Arbeiter gehalten wird, ganz normalen Angestellten irgendwo und ihm jetzt niemand den Kommissar ansieht. Das ist natürlich ein irrer Vorteil.
Ja, das und ihr seid ja auch bei dem Antoniusfeuer, ihr seid ja immer in Bamberg tatsächlich auch unterwegs und habt ja dann auch die Stadt voll im Griff, so nehme ich das auch immer wahr. Bamberg feiert euch, wenn ihr dort dreht, also Radio, Zeitung, alle berichten darüber. Die Straßen, ganz Bamberg ist quasi gesperrt, wenn ihr da seid. Das ist also, ich finde das immer absolut amüsant. Erstmal habe ich mich gefragt, ist einer von euch denn schon irgendwie zum Ehrenbürger ernannt worden?
Also wenn jetzt Bamberg zuhört, ich würde mir so eine Ehrenbürgerschaft überlegen. Also ich würde sie vielleicht auch annehmen. Also man kann sie mir antragen. Nein, das ist natürlich immer eine große Freude, in Bamberg zu drehen. Einerseits, weil es meine Heimat ist. Also die Gegend, die Region, wir kommen mütterlicherseits aus Plankenfels. So weit ist das gar nicht von Bamberg entfernt. Das ist dann schon die fränkische Schweiz. Aber die Gegend ist mir sehr vertraut. Die Menschen, der Dialekt, die Küche, das ist alles ein Teil meiner Kindheit. Und dann ist Bamberg auch toll, weil Bamberg einerseits ein irrsinniger Touristenmagnet ist, also wir sehen das immer, wenn wir dort drehen, und eine Partystadt. Also wenn wir haben einmal nachts in der Fußgängerzone da gedreht, das war eine Partymeile ohne Ende. Also junge Leute, die feiern, die Spaß haben, es war wirklich toll. Und gleichzeitig ist es aber eine sehr lebendige Stadt, was die Einwohner betrifft, was die Geschäfte betrifft. Also man merkt, da ist richtig was los. Und wir werden sehr, sehr freundlich von den Bürgern und der Bamberger Politik aufgenommen, was natürlich toll für uns ist.
Ja, und ihr seid tatsächlich auch für den Film Antoniusfeuer in die Unterwelt von Bamberg gegangen und habt auch da mit einem Stollengespenst zu tun.
Ja.
Das klingt aber echt gruselig. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das Tolle an Bamberg ist untertunnelt. Also Bamberg hat ein Stollensystem unterirdisch, also in der Tat tatsächlich so, was dazu führt, dass man dort früher Waren gelagert hat und aber auch Waren transportiert hat. Und hauptsächlich war das, Bamberg ist ja die Stadt, und jetzt weiß ich nicht immer, in Europa, weltweit, oder im Universum die Stadt mit am meisten Brauereien pro Kopf, glaube ich. Das ist die richtige Bezeichnung. Also jede zweite Bar braut ihr eigenes Bier und hat eine kleine Bierbrauerei. Und man kann überall hingehen und so leckere Bierchen probieren. Das ist wirklich super. Und dazu war auch dieses Stollensystem, um dort zu lagern, zu transportieren. Ich sag einmal im Film, dass die ganze, ich erkläre das auch einmal und sage, ja, wir könnten von hier bis zum Hafen laufen. Und das ist tatsächlich so. Also inzwischen sind natürlich viele Gänge dann auch mal zugeschüttet oder zugemauert worden. Aber das war toll, auch in diese Unterwelt abtauchen zu können in Bamberg und in diesen Stollen zu drehen, das ist schon einmalig. Also muss ich sagen, das war wirklich eine große, auch Herausforderung natürlich, wenn man untertags ist und es ist modrig und es ist feucht und es ist dunkel. Man muss alles auch tagsüber künstlich beleuchten, sonst fällt man, stolpert man dauernd. Aber das war natürlich toll. Also das hat wirklich irre Spaß gemacht. Und dann hat es mich auch so gefreut, dass wir so was Schönes, was es in Bamberg gibt und nicht überall, dass wir das so in den Fall einbringen konnten, dass das der Berit so eingefallen ist, zusammen mit unserem Producer, dem Florian Jochum. Das ist wirklich super.
Oh. Auch eine große Ehre, nicht? Also, dass eine Stadt so seine Unterwelt auch für solche Dreharbeiten aufmacht, ist ja, also, super. Ich wusste nicht, dass Bamberg so ein Stollensystem hat. Also, das ist schon, ich glaube, viele Zuschauer und Zuschauerinnen werden eine Menge lernen. Ja. Da lernen sie wieder was von Behringer.
Genau, stimmt. Da wird noch, das ist der Wissenspodcast auf RTL hier. Und die Häuser hatten eben auch Zugang. Also nicht einfach nur ein Stollensystem, sondern man kommt von Haus in den Keller, vom Keller in den nächsten Keller, wieder hoch ins nächste Haus. Also man kann richtig unterirdisch da seine Wege gehen.
Du hast eben auch von Herausforderungen gesprochen. Was gab es denn noch so für besondere Herausforderungen oder irgendwie Pleiten, Pech oder so, was ihr da so erlebt habt während der Zeit dort? Ich weiß nicht, wie lange habt ihr gedreht? 2 Monate oder?
Wir haben haben angefangen Mitte August und haben gedreht bis Ende November. Ich glaube 2,5 Monate sowas, ja. Und Dreharbeiten sind sehr kleinteilig immer. Zum Zuschauen, wenn Leute dazukommen, ich würde so gerne mal beim Drehen zuschauen, kann ich mal kommen? Ja, klar, kannst mal kommen. Und schon nach 20 Minuten sagen die, zum Zuschauen schon irre langweilig, ne? Ja, klar, weil das, was du nachher im Film siehst, man muss sich vorstellen, wir drehen in 12 Stunden, ich sage jetzt mal im Schnitt, 3 Minuten Film. Ne? Also an einem Tag drehen wir ungefähr. Gibt manchmal auch Tage, dreht man 5, in anderen dreht man dann nur eine. Aber wie auch immer, in der Regel, sei jetzt mal so bei uns, beim Behringer, sind es so 3 Minuten ungefähr, mal 4 mal 5. Und das heißt aber, man dreht pro Stunde immer die eine Szene, die dann 15 oder 20 Sekunden dauert und die aus jedem Winkel und aus jeder. Und das ist natürlich zum Zuschauen, macht das immer keinen Spaß, weil es sehr langwierig ist und weil wir aber auch alle sehr detailgetreu und versessen sind. Und deswegen ist das ein sehr langwieriger Prozess, der aber mir als Schauspieler total Spaß macht, da wirklich immer zu gucken, in jeder Szene, wo ist der Knackpunkt, wo kann ich da reingehen und wie kann ich das, was ich mir vorgenommen habe für diese Szene, dann umsetzen. Manchmal kenne ich die Location ja gar nicht, wo wir drehen, und komme dahin und muss mich an die Gegebenheiten anpassen, weil ich mir vorgestellt habe, ich sage jetzt mal ein Beispiel, ich komme rein und setze mich hin, dann merke ich, ich kann hier knapp reinkommen, aber dann mich auf gar keinen Fall setzen. Wie baue ich das, was ich mit dem Setzen als Bild erreichen wollte, wie setze ich das jetzt anders um, ja? Und so weiter. Also, das ist immer eine tolle Zeit, das ist auch sehr anstrengend. Aber mir macht das unfassbar Spaß.
Ich wollte es gerade sagen, das klingt sehr, sehr konzentriert und sehr detailreich, eben auch als Schauspieler, wenn du da in so eine Szene reinkommst. Das ist nicht nur der Regisseur, der da drauf aufpasst, sondern du musst immer auch als Schauspieler gucken, dass alles perfekt passt.
Ja, im besten Fall hat man natürlich so viele verschiedene Gewerke, Ausstattung, Maske, Kostüm, Requisite etc., Ton, Kamera, Licht, und alle versuchen das Beste, immer das Bestmöglichste zu erreichen. Und da muss man gucken, wie kann man das zusammen machen, dass alle an einem Strang ziehen. Und das ist auch immer die große Aufgabe eines Regisseurs. Und das hat jetzt auch in diesem Fall der Alex Costea großartig geschafft.
Hast du denn auch einen gewissen Anteil an Mitspracherecht, wenn es um die Rolle an sich geht?
Mein Mitspracherecht, und das habe ich, weiß ich seit einigen Jahren, nicht nur beim Behringer, mein Mitspracherecht ist gerade in seriellen Formaten, so wie ich spiele, das, was ich jetzt dieses Jahr gemacht habe, das ist mein Mitspracherecht. Das heißt, daraus passiert wieder ganz viel, weil ich habe mir vielleicht vorgenommen, dass die Figur ein bisschen mehr, es stimmt jetzt nicht im Fall von Behringer, ja, ich sage jetzt einmal, dass ich mir vielleicht vorgenommen habe, die muss ein bisschen selbstbewusster sein. Und dann lege ich die in kleinen Nuancen etwas selbstbewusster an. Und das sieht dann wiederum jetzt in unserem Fall Berit, die das ja auch schreibt und produziert, dann sieht sie das und sagt, ah ja, okay. Und entweder fällt ihr das bewusst auf, manche Dinge nimmt sie intuitiv wahr. Und so kann ich meine Rolle weiterentwickeln. Das kann ich mit allen Rollen machen, die seriell sind. Und vielleicht unterschätzen wir das als Schauspieler, als Schauspielende auch etwas, dass wir da sehr viel Mitspracherecht haben. Indirekt, ohne dass wir sagen müssen, ich hätte gerne, dass meine Rolle... So, das können wir beeinflussen.
Du bist ja jetzt wirklich schon seit über 30 Jahren als Schauspieler.
Ja, verrückt, oder?
Im Geschäft. Nein. Es ist schon wirklich lange. Also ich behaupte mal, vielleicht liege ich da auch falsch, aber ganz Deutschland kennt dich bestimmt seit deinem Werbeauftritt als Technik, ja. Oder? Ja. Was meinst du?
Ja, natürlich. Also ich habe meinen ersten Kinofilm, meinen ersten sozialversicherungspflichtigen Kinofilm, wo ich Geld verdient habe, 1993 gemacht. Das heißt vor 32 Jahren, oder? Ist doch verrückt. Und und dann hatte ich und habe ich viele tolle Sachen machen dürfen. Absolute Giganten, ein Kinofilm, Das Experiment, Lambok, Schwere Jungs, also da waren wirklich die blaue Grenze, waren wirklich ein paar für mich ganz wichtige, tolle Filme dabei. Und dann kam, und auch noch andere, die ich jetzt nicht genannt habe, und dann kam der Technik. Und das Angebot, diese Rolle zu spielen, und das hat mich, wir haben das knapp 5 Jahre gemacht, und das hat mich nochmal nach oben katapultiert, wie ich persönlich das nie für möglich gehalten hätte. Also es hätte ich nie gedacht, dass Werbung so eine Macht haben kann. Und das war schon sehr beeindruckend. Weil Saturn auch, muss man auch sagen, wirklich auch von der Anzahl der Werbespots auf Plakaten, auf Zeitungsbeileger, Tüten, Aufsteller im Geschäft. Also da auch sehr, sehr aktiv ist und natürlich immer den ersten Werbespot Bundesliga 2015 gebucht hat, den letzten Werbespot, also auch immer diese Premiumplätze. Und das war schon eine irre Erfahrung, Teil für einen Zeitraum mal Teil des deutschen Kulturgutes fast, also mit den Anführungszeichen, ja, aber also des popkulturellen Kulturgutes zu sein, das war schon sehr beeindruckend, muss ich sagen.
Aber das muss dich doch irgendwann auch völlig genervt haben, oder? Irgendwann mal.
Nein, völlig genervt hat es mich noch nie. Das hängt auch damit zusammen, ich war früher als Jugendlicher Autogrammjäger, Autogrammsammler und stand auch nach Theateraufführungen stundenlang manchmal vor dem Bühnenausgang oder vor dem von mir vermuteten Bühnenausgang. Ja, man wusste das natürlich nicht immer, wo der richtige ist, aber ich glaube, ich stand in der Regel am richtigen Bühnenausgang und habe dann gewartet für ein Autogramm. Und ich weiß, was es bedeutet, wenn Menschen aus welchen Gründen auch immer einfach dastehen und von mir ein Autogramm wollen. Ich weiß ja auch, das ist eine Wertschätzung für mich, eine Wertschätzung für meine Arbeit. Heutzutage gibt es auch noch Autogramme. Es gibt natürlich viel mehr Selfies. Also das neue Autogramm ist das Selfie. Und natürlich, also gibt es auch heute noch Momente, wo ich es als unpassender empfinde. Und es gibt Momente, wo es passender ist. Also ich sage jetzt mal, ich weiß, ich muss dringend auf den Zug und in 3 Minuten muss ich am Gleis sein, sonst ist der Zug weg, ja. Und dann kommt jemand mit einem Selfie, dann muss ich da gucken, dass ich sage, ja, ich muss auf den Zug, wir müssen ganz schnell machen. Also ich versuche dann immer, dass die Person das auch versteht, warum ich jetzt nicht für ein Schwätzchen noch anhalte. Aber ich versuche das zu bedienen, weil ich weiß, was das für die Menschen bedeutet. Und ich weiß aber auch, wenn man sich die Zeit nicht nimmt, dann sagt man, oder das bleibt dann so ein Gefühl, krass, ey, ich wollte einmal ein Autogramm, das hat den 10 Sekunden gekostet und der hat mich einfach stehen lassen. Und dass das vielleicht die 100. Autogrammfrage heute war, das weiß derjenige ja nicht, der darum bittet. Und ich kann es ja auch steuern, ein bisschen, wo ich hingehe, wo ich bin. Es gibt Hotspots, es gibt weniger Hotspots. Aber um deine Frage nochmal zu machen. Also während der Technikzeit war das wirklich, das war teilweise so, dass wir einfach sagten, wenn wir in einer Shopping-Mall waren, weil wir halt mal Sachen einkaufen mussten, dass wir gesagt haben, nicht stehen bleiben. Käppi auf, Kopf runter, Kragen hoch, nicht stehen bleiben. Weil wenn man stehen bleibt, ging es sofort los. Und wenn einer gefragt hat, hat der andere gesehen, ah, schau mal. Und plötzlich standen 5 Leute an und dann dachte ein Sechster, ah, guck mal, ah, da ist eine Schlange, da stelle ich mich auch an, dann können wir den ums Selfie. Und plötzlich waren da 25 Leute und das ging eine halbe, dreiviertel Stunde. Also ich habe sowas in meinem Leben noch nicht erlebt. Und also das war schon ganz speziell. Und jetzt hat sich das so weiterentwickelt. Also jetzt ist das so dauerhaft geworden, dass mich Menschen erkennen, dass sie mich wertschätzen für die Rollen, die ich spiele. Dass ich merke auch, wir sind jetzt im 11. Jahr ein Fall für 2 der Krimiserie im ZDF. Da merke ich, das hat ganz viel, da kommen ganz viele Leute, die das sehen und mögen und wertschätzen. Und ja, das ist schon toll, so eine Wertschätzung für seinen Beruf zu bekommen.
Ja, ich merke schon, du bist echt ein dankbarer Mensch, so, ne? Also sehr bescheiden und dankbar für das, was du auch erreicht hast und was Menschen dir auch geben.
Absolut, ich glaube, das müssen wir auch. Also grundsätzlich, egal in welchem Beruf, ich glaube, es tut uns gut, wenn wir dankbar sind für das, was wir haben, für das, was wir erreichen. Und hart dafür kämpfen und auch Dinge wollen, ja. Also dankbar sein heißt nicht an den ganzen Sachen, aber dass man dankbar ist für Dinge. Und ich glaube, das ist auch wichtig, gerade auch in der heutigen Zeit und auch, ja, auch in meinem Beruf. Vielleicht ist das traurigerweise, weiß ich nicht, aber da muss man dankbar sein, wenn man gut beschäftigt ist und davon leben kann.
Aber eine Frage noch, lieber Antoine. Den Bart machst du nicht ab?
Also, ich habe ihn zwischendurch schon mal abgemacht für eine Rolle. Es muss natürlich passen. Ich passe den Bart auch an für Rollen. Also der Behringer hat einen sehr wilden Bartwuchs. Ja? Also da ist der Bart und die Haare länger als bei anderen Rollen. Das sieht man jetzt vielleicht nicht, aber es vermittelt so ein Grundbild und erzählt dann wieder was über die Figur, weil der immer ein bisschen uriger unterwegs ist. Für eine Rolle, wenn eine Rolle kommt und die Rolle mir Spaß macht, eine tolle Charakterrolle ist und dafür müsste ich jetzt den Bart abnehmen und ich kriege es zeitlich hin, dass er bis zur nächsten Rolle, wo der Bart schon angedreht ist, wie jetzt beim Behringer, ich kann ihn bis dahin wieder wachsen lassen. Klar mache ich das, logisch.
Ja, und für den Behringer war von vornherein klar, dass du auch den Bart trägst, wuschelig.
Ja, also da haben wir jetzt nie drüber gesprochen, aber der Behringer ist ja eher so einer, der, also zu ihm passt der Bart. Ne? Das, ja, der Bart passt zu Behringer.
Steht ihm auch gut, finde ich auch.
Ich sag's ihm, wenn ich ihn sehe.
Bitte. Richte ihm ganz liebe Grüße aus. Ja, also wir sind eigentlich hier schon auch am Ende unserer Zeit angelangt.
Wir reden jetzt nur vom Podcast, oder? Wir sind nicht am Ende unserer Zeit.
Also, nein, Antoine, wir sind nur am Ende.
Ich weiß ja nicht, wo euer Podcast, was ihr für Verbindungen habt, aber von daher bin ich froh, dass wir nicht am Ende unserer Zeit sind.
Wow, das war echt spannend, Antoine. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über dich und die neuen Filme von Behringer und die Toten, ein Bamberg-Krimi, zu quatschen. Ich kann es kaum erwarten, die neuen Fälle bei RTL zu sehen. Und an alle da draußen, ihr solltet auch das nicht verpassen. Schaltet am 18.03. und 25.03. um 20.15 Uhr ein und erlebt die aufregenden Abenteuer in Bamberg. Viel Spaß dabei.
Das war RTL Erleben, der RTL Deutschland Podcast.